Am 8. Mai 26 hat der Bundesrat dem neuen Altersvorsorgereformgesetz zugestimmt. Es ist im Grunde die Weiterentwicklung der Riester-Rente, ein neues staatlich gefördertes Modell, das Altersvorsorgedepot. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Casual, dem Wirtschaftspodcast aus dem Breisgau Markgräfler Land. Und heute sprechen wir über ein Thema, was aktueller denn je ist, vor allem in Anbetracht der momentanen Entwicklungen. Denn künftig kann auch gespart werden über Aktien, Fonds und ETFs, flexibler und renditeorientierter als bisher, und zwar mit staatlicher Förderung. Mittlerweile beschlossen, mittlerweile rechtskräftig, und so wird das Ganze starten im Januar 2027. Umso mehr freut es mich, heute als Gast zu haben Dr. Stefan May. Er ist zum einen Mitglied Vorstand der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft und außerdem Prokurist und Leiter Vorstandsstab der Union Investment. Stefan, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Marc. Schön, dass ich eingeladen wurde, dabei sein darf. Freue mich.
Ja, wir haben ja heute ein sehr, sehr spannendes Thema, weil da passiert unheimlich viel hinter der Fassade. Und vielleicht stellst du dich aber zu Beginn mal kurz vor und auch dein Wirken in diesem Thema, warum du prädestiniert bist, zu diesem Thema auch wirklich heute mal zu sagen, was da alles passiert.
Ja, also sehr gerne, vielleicht kurz zu meiner Person. Du hast es ja schon erwähnt, ich leite den Vorstandsstab bei Union Investment. Und dazu zählt eben auch die Interessenvertretung. Das ist also die Lobbyarbeit, wie man so möchte, in der Union, die wir in Berlin und Brüssel machen. Darfst du vielleicht später noch mehr zu meiner Person. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder. Ich komme aus dem Odenwald, aus dem schönen Odenwald. Bin dann von dort nach Würzburg gegangen, habe ganz klassisch Volkswirtschaftslehre studiert und immer schon so einen Schwerpunkt im Bereich Wirtschaftspolitik gehabt, habe dann dort als Hiwi gearbeitet, wie man das so macht, um sich ein paar Euro dazu zu verdienen, und mich entschieden, dann in Köln zu promovieren. Das war dann schon ein großer Schritt, in Volkswirtschaftslehre zu promovieren, und hatte das Glück, dort beim damaligen Vorsitzenden vom Sachverständigenrat zu promovieren. Das war der Professor Donges, und bin sozusagen durch diese Promotion sehr eng an die politischen Entscheider herangekommen, habe Politik kennenlernen dürfen. Und habe dann ja auch wiederum durch einen Zufall letztlich den Weg erst als in das Lobbying-Thema bekommen. Das gab es damals vor ungefähr 25, 28 Jahren noch gar nicht so als Begriff. Es gab ja das Thema Interessenvertretung bei Verbänden. Das war so das ganz Klassische. Aber dass ein Unternehmen selber seine politischen Interessen vertritt, war so vor 25, 30 Jahren in Deutschland überhaupt nicht Usus. Und es war eigentlich so ein lustiger Umstand, wie ich da reingerutscht bin, kann ich gerne erzählen, aber ich will jetzt auch nicht zu lange das Intro machen, wie du möchtest.
Nee, aber gerne erzähl. Ja.
Ja, also ich habe, wie gesagt, in Köln ja promoviert und habe meine Promotionsarbeit über den neuen Markt geschrieben. Das kennt der ein oder andere noch. Das waren diese Dotcom-Unternehmen. Das war ein Börsensegment bei der Deutschen Börse, wo innovative Internetunternehmen an die Börse gegangen sind.
Das war Anfang der 2000er, ne?
Genau, ja. Das war 2000, 2001. 2001 habe ich auch promoviert, und das ging ja für einige kräftig in die Hose. Ja. Der neue Markt ist ja letztlich für die deutsche Börse kein Erfolgsmodell gewesen. Und ich habe versucht zu analysieren, woran das lag. Was waren die Gründe für dieses Scheitern? Und um das kurz zu machen, der wesentliche Grund war, dass das Management nicht langfristig incentiviert war. Die waren auf kurzfristige Kurssteigerungen gepolt, schnell Gewinne machen, schnell Cash machen und dann eigentlich das Unternehmen verkaufen. Hm. Und dass das nicht funktioniert hat, hat sich gezeigt. Und ich bin durch diese Promotion eher per Zufall mit der Deutschen Börse in Kontakt gekommen, weil der damalige Vorstandsvorsitzende auf meine Dissertation aufmerksam geworden ist und gesagt hat, hey, ich finde das ganz interessant, was hat er da geschrieben? Der hat mich dann auch eingeladen. Das war jetzt allerdings weniger so ein Bewerbungsgespräch, sondern so ein, der wollte einfach wissen, warum ich da mich wissenschaftlich drum bemüht habe. Und nach diesem Gespräch, das insgesamt fast 4 Stunden ging, also er hat mich richtig gechallenged, das war der Werner Seifert, damals einer der Gründer eigentlich der Deutschen Börse, hat er zu mir gesagt, ja, wenn du willst, der war auch gleich per Du, der kam von McKinsey dann zur Deutschen Börse, da war auch die Duzkultur schon sehr ausgeprägt. Wir haben hier vor, bei der Deutschen Börse so eine Interessenvertretung aufzubauen. Der hat das Market Policy genannt. Wir müssen als Börse unsere Interessen der Politik besser vertreten. Hast du Lust, da anzufangen? Ich hatte mir die Hand gegeben, also wenn du willst, rufst du mich morgen an, so ungefähr, und dann läuft das. Personalabteilung null involviert. Ja, und da habe ich ein bisschen überlegt, mit meinen Eltern gesprochen, gesagt, ist das wirklich seriös? Was ist das
Ja.
jetzt? Ja, und habe zugesagt und habe dann kurze Zeit später bei der Börse angefangen und habe dort 15 Jahre lang die Lobbyabteilung geleitet. Und das war eine sehr, sehr interessante Zeit. Und jetzt aber seit 10, 12, seit 10, ja, seit 2015 bin ich bei der Union Investment, also kann auch über 10 Jahre. Aber schon 25, 26 Jahre als Lobbyist auf dem Buckel. Also von daher. Und Altersvorsorge war damals schon ein Thema. Nicht in der Intensität, wie es jetzt der Fall ist. Aber es war auf jeden Fall ein Thema.
Und was war für dich so und die Antreiber, dich jetzt mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Also mit der Altersvorsorge speziell war da natürlich ein Thema, weil wir damals schon gemerkt haben, sowohl als Volkswirte als auch als Deutsche Börse, dass der Kapitalmarkt letztlich unterentwickelt ist in Europa. Und auch die kapitalmarktbasierte Altersvorsorge ein ganz wichtiger Eckpfeiler ist, nicht nur für die Menschen, die privat dann vorsorgen und sich damit Altersvorsorge ermöglichen, sondern auch, weil viel Investitionskapital für die Unternehmen gefehlt hat. Also das ist ja so ein Kreislauf. Wenn man eine kapitalmarktorientierte Altersvorsorge hat, ist viel Geld für die Unternehmen da. Die Börse kann eine wichtige Rolle spielen in der Transformation dieser Mittel in die Wirtschaft rein. Und das haben wir damals schon, das war Hans Eichel, der Finanzminister, damals versucht, ihm klarzumachen, weil der hatte damals die verrückte Idee, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen.
Ja, ich erinnere mich,
Die Idee
genau.
kommt ja jetzt auch immer mal wieder auf. Das ist auch so ein Ding, das nie tot zu kriegen ist. Und da haben wir damals ja mit ihm halt gesprochen und haben ihm versucht auszureden, dass diese Finanztransaktionssteuer eingeführt wird. Und das hat er dann auch glücklicherweise nicht gemacht. Aber die deutsche Börse hat halt schon, weil sie Alleinstellungsmerkmal hat, es gibt ja auch nur eine Börse in Deutschland, schon ein politisches Gewicht gehabt. Und ja, und so ist man immer näher in die Politik reingekommen. Also unser jetziger Bundeskanzler, das kann ich vielleicht auch erwähnen, der war ja mal Aufsichtsratsmitglied der deutschen Börse lange Jahre. Herr Merz hat ja auch mal für einen Asset Manager gearbeitet, für BlackRock. Und in dieser Funktion war er auch bei der deutschen Börse tätig. Und da gab es immer eine sehr hohe politische Affinität zwischen diesen beiden Themenfeldern, also Kapitalmarkt in der Börse sozusagen inkarniert mit der Politik. Und ja, das habe ich 15 Jahre sehr erfolgreich, glaube ich, gemacht. Und irgendwann, wie das so ist im Leben, orientiert man sich dann auch mal um. Und bei der Union Investment war das eine tolle Sache, das dort auch komplett neu aufzubauen. Diese Funktion und diese Arbeit gab es damals vor 11 Jahren bei der Union Investment auch nicht. Und der Aki Reinke hat damals erkannt, das ist ein Thema, das auch für die Union wichtig ist. Wir müssen uns da differenzieren in unserer Meinungsbildung. Und ja, hat mich gebeten, das aufzubauen. Und das haben wir gemacht auf der grünen Wiese. Das war natürlich toll, weil wir hatten alle Freiheiten, die man normalerweise nicht in einem Unternehmen hat. Wenn man wohin kommt, gibt es ja diese Funktion oft schon. Dann ist man in so Dingen eingepfercht. Man hat gewisse Prozesse. Und bei der Union gab es das halt nicht in dem Sinne, mit der politischen Kommunikation. Und wir konnten das neu aufbauen und haben da echt tolle Erfolge erzielt. Und letztlich ja jetzt auch nach 10 Jahren, über 10 Jahren Lobbyarbeit, also Thema Altersvorsorge war gleich Thema Nummer eins bei der Union, dieses Gesetz, das du ja eingangs auch erwähnt hast, erfolgreich zum Abschluss bringen können. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist also eine Riesenchance, sowohl für die Bürger im Bereich privater Altersvorsorge als natürlich auch für uns als genossenschaftliche Finanzgruppe. Ja.
Ja, und da gucken wir gleich noch mal rein, vor allem auch die Herleitung, weil das kommt jetzt alles langsam in den Medien und die Menschen sehen, da ist was passiert, aber was waren dahinter auch die ganzen Schritte oder was bedeutet auch dann Lobbyarbeit, dass man überhaupt für gewisse Sinne und Zwecke dann einsteht? Das werden wir heute mal beleuchten. Und aber vielleicht mal zu Beginn, dass wir da noch mal reingucken. Weil Altersvorsorge ist ja immer so ein Thema. Man weiß, es ist wichtig, aber man schiebt es privat auch gerne mal vor sich her. Und jetzt kommt da wieder Bewegung rein, ne? Also Reform, neue Modelle. Und deshalb mal noch die Frage an dich: Ist unser aktuelles Rentensystem eigentlich noch zukunftsfähig? Oder halten wir da gerade etwas künstlich am Leben? Also auch in Bezug vielleicht darauf, du hast es ja eben erwähnt, unser Bundeskanzler kennt sich ja mit der Thematik definitiv aus. Also er hatte Berührungspunkte damit, weil auch da gibt es ja Entscheidungen oder zumindest Äußerungen, die kann man mal mehr, mal weniger nachvollziehen.
Ja.
Also wie passt das alles zusammen?
Also kurz zu der Frage, grundsätzlichen Frage, ist das Altersvorsorgesystem in der jetzigen Ausgestaltung noch zukunftsfähig? Da ist die ganz klare Antwort nein. Das funktioniert nicht mehr. Das ist jetzt auch keine wirkliche neue Erkenntnis. Ohne jetzt die Aussagen von Friedrich Merz, die ich für richtig erachtet habe, nochmal zu wiederholen, die Mathematik und die Zahlen lügen da in diesem Sinne nicht. Ja, es gibt nichts, was weniger lügt als Zahlen. Wir wissen, wie sich die Demografie in Deutschland entwickelt. Wir wissen, wie hoch die Zuschüsse des Staates mittlerweile schon zur gesetzlichen Altersvorsorge sind. Und ich habe selber, wie gesagt, 3 Kinder und möchte denen ganz gerne auch noch ein bisschen Freiheit in ihrem Leben, in ihrer finanziellen Gestaltungshoheit lassen. Und da gehört es zu meiner Aufgabe auch, glaube ich, dazu, als Staatsbürger hier schon Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, also das Rentensystem braucht eine echte Reform, und zwar in allen 3 Säulen. Mhm. Wir haben uns jetzt primär natürlich als Union Investment um das Thema der privaten Altersvorsorge bemüht, weil das ist unser Kerngeschäft. Dort ist auch wirklich extrem viel für die Bürger, glaube ich, rauszuholen. Und dass das System nicht funktionieren kann, ja, wie gesagt, also das sieht man an den Zahlen, wie viel Rentner letztlich von einem Erwerbstätigen finanziert werden müssen. Das wird zukünftig wahrscheinlich ein Rentner von 2 Erwerbstätigen sein. Dann das ist noch eine positive Prognose. Je nachdem, wie sich die nochmal Geburtenraten entwickeln, kann das auch noch schlimmer sein. Und man möchte sich gar nicht ausrechnen, hätte man das Geld, was im Umlagesystem angelegt wurde, nur zum Teil in eine Kapitaldeckung schon eingeführt, was das über die letzten 50 Jahre für Kapitalakkumulationen gewesen wären. Und deswegen spielt die private Altersvorsorge eine große Rolle. Und da haben wir viel, viel Lobbyarbeit gemacht. Wir haben auch viel Rückschritte und viel Niederlagen erleiden müssen, muss man sagen, weil gerade das Thema Rente der sehr politisch ist. Also es wird ja oft von Wertvorstellungen auch geprägt. Da geht es dann auch schnell um Umverteilung. Wollen die mir was wegnehmen? Und private Altersvorsorge, leider muss man sagen, hat ja nicht immer so einen guten Ruf gehabt. Du hast es eingangs erwähnt, das ist jetzt nicht das Thema Nummer 1 für den Bürger. Viele denken heute noch, die gesetzliche Rente reicht für mich aus, weil unsere Finanzbildung halt auch nicht ausgeprägt genug ist. Also die Leute haben keine hohe Affinität zu diesen Themen. Und ja, wir als Lobbyisten haben das hochgezogen, wenn man so will.
Ja, und das kann ich gut bestätigen. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit in einem Podcast das Schulsystem mal näher beleuchtet. Und auch da ist ja auch festzustellen, dass so die Themen für den Alltag, was man später braucht und insbesondere Finanzbildung, viel zu kurz kommt. Und du hast eben gerade gesagt, die 3 Säulen der Altersvorsorge, auch das gehört im Grunde zu der allgemeinen Finanzbildung dazu. Also wir reden ja da von privater Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge und betrieblicher Altersvorsorge. Das ist ja nicht immer nur die gesetzliche alleine, was ja im Denken vieler noch drin ist. Und das kann nicht mehr ausreichen heutzutage.
Nein.
Und darum geht es ja auch, dass man diese Reform nach vorne bringt, aber auch mit den jeweiligen Interessen anfüttert. Und so kam dann die Lobbyistenarbeit von deiner Seite dazu. Ne?
Genau. Ja. Wir haben ja letztlich schon, eigentlich muss man sagen, ein privates Altersvorsorgeregime mit Riester, das jetzt gar nicht so schlecht ist wie sein Ruf. Da muss man auch mal ein bisschen die Kirche, denke ich, im Dorf lassen. Riester gibt es jetzt auch, glaube ich, seit knapp 20 Jahren, ein bisschen länger sogar. Wer da das entscheidend Produkt abgeschlossen hat und hat sich der Förderungsmöglichkeiten auch bewusst bedient mit Kinderzulagen und so weiter und hatte das Glück, vielleicht auch noch eine Fondslösung von der Union Investment zu kaufen, der hat jetzt ein sehr stattliches, nach 20 Jahren sehr stattliches ein Kapitalstock schon angehäuft. Allerdings muss man sagen, und das war jetzt auch unser Interesse in der Lobbyarbeit, gab es halt auch Nachteile bei Riester, die letztlich das Produkt oder das Thema private Altersvorsorge nicht so erfolgreich gemacht haben, wie man es hätte machen können. Und so haben wir, wie gesagt, vor 10 Jahren schon angefangen, mit der Politik zu sprechen über eben diese Riester-Reform. Wir wollten auch ganz simpel erst mal aufklären. Also vor 10 Jahren war ein ganz wichtiger Punkt aufzuklären, weil in den Medien halt dieses Produkt oft sehr schlecht dargestellt wurde, was letztlich eben in der Fonds-Variante, die wir ja auch anbieten, in keinster Weise stimmt, sowohl was die Renditeentwicklung angeht, als auch was der Vorwurf hier immer von Kosten und so weiter angeht. Also da war viel Aufklärungsarbeit nötig und viele Leute, mit denen wir sprechen konnten, die konnten wir auch aufklären und die haben wir über Jahre ja insgesamt fast 10 Jahre mit ständig wechselnden Regierungen. Das ist natürlich für uns als Politiker, Lobbyisten ein Thema. Ja, immer wieder mit unseren Fakten überzeugen können, hoffentlich. Und jetzt haben wir die Reform nach 10 Jahren, ja.
Lass mich da mal noch eine Frage stellen, die mich brennend interessiert, weil du sagst jetzt 10 Jahre, das ist ja eine wahnsinnige Zeit und Regierungen wechseln. Jetzt ist es ja so, irgendwann, da ist ja eine politische Dynamik auch immer drin. Dann war mal eine rot-grüne Thematik. Also ich sag's, wie ich denke, wie frustrierend ist es denn dann, wenn du einen fertigen Gesetzestext mittlerweile hast und plötzlich ist die politische Mehrheit weg?
Ja, das war bei der Ampel, war das ja so. Wir waren 2024 wirklich nah dran mit der FDP im Finanzministerium, die das Thema sehr stark getrieben hat innerhalb der Ampelkoalition, diese Reform der privaten Altersvorsorge. Und dann kam es ja aufgrund von verschiedenen anderen politischen Themenfeldern, die wir auch gar nicht beeinflussen konnten und auch wollten, zum Bruch der Koalition. Und dann fühlt man sich ja letztlich wieder zurückgeworfen auf Null, weil man kommt ja der Sache immer ein bisschen näher. Also es gab im Rahmen dieser 10-jährigen Lobbyarbeitszeit immer wieder verschiedenste, sagen wir mal, Rückschritte oder wo man geerdet wurde. Es gab ja mal einen Finanzminister, der also gesagt hat, die beste Altersvorsorge ist, wenn man sein Geld am Sparbuch anlegt. Das ist natürlich dann auch Ausdruck nicht vorhandener Finanzbildung gewesen. Sowas wirft einen dann schon zurück, wenn man jetzt jahrelang da spricht. Und auch das 2024 war für uns Thema. Und man muss das auch intern natürlich bei den Kollegen, die sich ja dann alle darauf vorbereiten. Wir haben ja dann über Produkte nachgedacht, über Prozesse. Wir haben mit den Banken gesprochen. Wir haben mit den Kunden teilweise schon gesprochen. Die Politik wollte das ja. Und wenn man dann wieder zurück auf Null ist, dann ist natürlich die Frage, ja, nimmt die neue Regierung das überhaupt wieder auf? Wer wird denn wieder in den Bundestag gewählt? Wie sieht der Koalitionsvertrag aus? Und dass das Thema private Altersvorsorge in der jetzigen Regierung eine große Rolle spielt, da waren wir sehr froh. Das stand im Koalitionsvertrag ja auch drin. Aber noch wichtiger war für uns, dass man es schafft, auf diesem Vorschlag dem Alten aufzusetzen, weil da ja schon sehr viel Arbeit getan war. Und da muss man jetzt auch mal ein Lob an die aktuelle Bundesregierung aussprechen. Also sie haben jetzt nicht wieder bei Null angefangen und losgearbeitet, sondern sie haben mehr oder weniger diesen Entwurf genommen und haben den in gewissen Stellen noch adaptiert, natürlich, klar. Aber es gab jetzt nicht wieder diese ewig lange Kommissionsarbeit und Arbeitsgruppen, die dann wieder alles neu bewertet haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen jetzt hier mal bei dem Thema auch ins Machen kommen, weil die Analyse, die gibt es seit 20 Jahren. Und jetzt endlich, du hast es ja eingangs erwähnt, jetzt ist es durch und am 1.1.27 geht's los. Und da sind wir auch alle aufgerufen, jetzt einen Beitrag zu leisten.
Und da sind zwei Dinge ganz spannend. Zum einen, vielleicht fangen wir damit mal an. Erklär mal in wenigen Sätzen, was ist jetzt die Altersvorsorgereform? Bring's mal auf den Punkt, was
Also,
da jetzt
okay.
passiert ist.
Also die Altersvorsorgereform ist im Wesentlichen daran festzumachen, dass sie Problemfelder in Riester-Rente gelöst hat. Ein großes Thema war ja das Thema mit den Garantieverpflichtungen, die letztlich ja auch Performance gekostet haben. Und ich erinnere gerne an die Niedrigzinsphase, in der ja dann auch für die Unternehmen, die solche Garantieverpflichtungen ausgesprochen haben, entsprechende finanzielle Rücklagen zu bilden sind. Das war ein echter Hemmschuh, primär allerdings für die Performance des Kunden, weil man eben sehr risikoarm anlegen musste. Das haben wir jetzt geschafft, sozusagen die Riester-Rente dahingehend zu reformieren. Es gibt jetzt volle Flexibilität bei der Garantie. Man kann ein Garantieprodukt anbieten, aber es gibt keine Verpflichtung mehr. Das ist jetzt ein Wahlrecht. Der weitere Punkt war, es gab nur unzureichende Förderungsberechtigte in der Riester-Rente. Es waren ja nicht alle Menschen förderungsberechtigt. Jetzt haben wir das erweitern können. Zum Beispiel auch Selbstständige sind mit einbezogen, weil gerade die sind ja auch vom Thema Altersarmut oft betroffen, haben das nicht so auf dem Radar in den ersten Jahren ihrer Gründung. Und die können jetzt auch eben in Anspruch nehmen, von dieser Förderung, die es ab 1.1.27 gibt, zu machen. Dann haben wir für Geringverdiener eine Kinderzulage bekommen. Wir haben eine Dynamisierung des Förderhöchstbeitrags erreichen können. Und wir haben ganz toll, finde ich auch wenn es jetzt als Gesetz noch nicht vorliegt, das ganze System jetzt komplett gedacht. Also wir haben mit dem Einführung der Frühstartrente, die potenziell jetzt im Sommer als Gesetz vorgelegt wird, ja eine Lösung nicht nur für die 18-Jährigen respektive Erwerbstätigen bis zur Ente, sondern auch ein Sechsjähriger kann schon mit der Frühstartrente dann bis 66, mal so grob gesagt, eigentlich ist es ja 67 Renteneintrittsalter, aber 6 bis 66, im Rahmen der privaten Altersvorsorge eine Förderung für sich finden. Und das ist, glaube ich, der größte Schritt nach vorne. Also man hat jetzt komplett gedacht, und da spielt auch das Thema Finanzbildung wieder eine Rolle. Wenn ein Sechsjähriger mit Hilfe seiner Eltern sich den Themen zuwendet, die Eltern kümmern sich drum, der wächst ja dann da rein mit den 10 Euro pro Monat. Und da ist viel gewonnen. Also da hat man nicht nur das Thema Kapitalakkumulation gelöst, sondern eben auch dem Bürger das Thema Finanzen näher gebracht und wird es ihm näher bringen. Und ich würde sagen, dass das eigentlich der ganz große Erfolg ist. Man hat natürlich weitere Themen verändert in der Riester-Rente, dass dann eher in Richtung der dann nicht so erfolgreichen Versicherungsprodukte natürlich gewesen ist. Also man hat das Zilmerungsmodell verboten. Das Thema mit der Leibrente ist jetzt auch angegangen worden. Also es gibt ja jetzt keine Verpflichtung mehr, diese Produkte in eine Leibrente zu überführen. Man hat da jetzt mehr Flexibilität. Aber das sind eher am Rande, glaube ich, relevante Punkte. Also wichtig ist, es gibt jetzt ein tolles, attraktives Förderregime. Man kann da stark auf Aktien setzen, stark auf Kapitalmarktorientierung. Und das schon ab 6 Jahren mit der Kombination Frühstartrente und dann Altersvorsorgedepot. Man hat das Kostenthema im Griff bekommen. Mhm. Es gibt ja jetzt so ein Standardprodukt. Das macht es dann auch leichter für den Bürger, der vielleicht nicht so finanzaffin ist, sich zu entscheiden. Und die Beratungstätigkeit der Primärbank kann dann auch helfen, natürlich das nochmal näher zu bringen. Und dann ist wirklich ein tolles Angebot da, das ich jedem nur raten kann, in Anspruch zu nehmen ab 1.1.27.
Ja, und du hast ja im Moment ein ganz wichtiges Thema angesprochen, gerade bei den Minderjährigen. Das war ja schon so ein Hemmschuh auch bei Riester. Das heißt, als man mal in den Genuss von Riester kam, war man in der Regel schon erwachsen. Und klar, ein Sechsjähriger setzt sich nicht mit Finanzthemen auseinander, das ist ja logisch, aber darum geht es auch gar nicht, sondern eher darum, dass man als Eltern die Chance hat, jetzt für das Kind mit 6 Jahren schon mit kleinen Beiträgen auf die Laufzeit von, ich sag mal, da reden wir ja von knapp oder rund 60 Jahren am Kapitalmarkt zu profitieren. Und was da am Ende bei rauskommt, das ist gigantisch. Und dadurch, dadurch schaffen wir ja auch finanzielle Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, was über die Jahrzehnte wirklich zusammenwächst dann.
Genau. Ja. Also das kann ich nur unterstreichen. Und das ist auch ein demokratiestabilisierendes Element, weil wenn man sich sicher fühlt im Alter und das Gefühl genommen wird, vor Altersarmutsthemen zu stehen, dann ist das auch für unsere Demokratie ein elementarer Bestandteil. Und klar ist das jetzt eine Reform, hat immer auch Gewinner und Verlierer, sowohl auf der Marktseite als auch vielleicht auf der Kundenseite. Aber in Summe ist das, glaube ich, ein sehr ausgewogenes Konzept, das uns helfen kann, wirklich, wie du sagst, 60 Jahre jetzt von den Kapitalmarktentwicklungen zu partizipieren. Und auch da lügen die Zahlen nicht, trotz der vielleicht genannten Krise damals am neuen Markt oder auch dem einen oder anderen Börsencrash, hat sich über 50, 60 Jahre allein im DAX eine sehr, sehr positive, stabile Entwicklung ergeben. Und es gibt überhaupt keine Gründe, die dafür sprechen würden, dass sich diese historische Logik jetzt auf einmal ändern würde. Und deswegen, wie gesagt, ist das eine tolle Reform, die jetzt auch, glaube ich, von der Politik so begleitet wird, dass sie dem Bürger entsprechend auch dargeboten wird. Also wir werden da sehr viele auch Kommunikation, glaube ich, sehen. Das habe ich jetzt aus der Bundesregierung schon gehört, dass sogar die Bundesregierung selber plant, hier darauf aufmerksam zu machen mit, ich sage jetzt mal in meinen Worten gesprochen, Marketingmaßnahmen, also vielleicht Litfaßsäulen oder am Bahnhof irgendwelche Plakate, wo man eben sagt, die Bundesregierung fördert die Frühstartrente. Gehen Sie jetzt, letztlich muss dann der Bürger selber in seine Bank gehen, das ist klar, muss ich nochmal beraten lassen. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil Altersvorsorge ist ja keine 0-1-Entscheidung, da will man ja Vertrauen haben. Aber wir werden da Unterstützung von der Politik finden. Und das finde ich halt auch als Lobbyist so toll, dass wir es geschafft haben, jetzt mal am selben Strang zu ziehen und nicht irgendwie am Ende wieder in einem Konflikt zu landen, sondern jetzt ist was geschaffen, was man unterstützen muss. Und das können wir auch mit gutem Herzen als Union Investment, als wir sind der führende Anbieter der Riester-Rente hier in Deutschland mit über 1,8 Millionen Kunden. Und Da haben wir auch eine große Verantwortung, den Marktanteil auszubauen und wirklich hier auch der Politik jetzt zu helfen. Und sie hilft uns letztlich ja auch durch attraktive Förderregime, durch
Ja.
die Garantieflexibilisierung
Ja,
und
absolut.
andere. Ja.
Kannst du noch kurz was sagen zu dem Stand der Zuschüsse, die jetzt aktuell in der Diskussion waren? Da gab es
Ja.
ja mal die Diskussion, 50% Zuschuss auf die ersten 360 Euro
Genau,
Eigenbeitrag und dann bis
genau.
1800 Euro hoch,
Ja.
25% Zuschuss. Ist das so geblieben und ist auch
Das
verabschiedet
ist so
worden?
geblieben.
Okay.
Das ist alles so geblieben.
Ja.
Es gibt auch noch zusätzlich einen Berufseinsteigerbonus. Ich weiß nicht, ob das schon erwähnt worden ist.
Nee.
Also man kriegt eine einmalige staatliche Zulage von 200 Euro. Die steht den anspruchsberechtigten Kunden im Alter von 18 bis 25 Jahren zur Verfügung. Ich nenne das jetzt mal so
Ja.
Berufseinsteigerbonus. Das kam also noch neu hinzu zu dem von dir genannten Förderregime. Und die Kinderzulage, da gibt es also jährlich nochmal 300 Euro für die anspruchsberechtigten Kinder im
Ja.
Altersvorsorgedepot. Ich
Ja.
rede jetzt nur von dem Altersvorsorgedepot, das man ja erst ab 18 Jahren abschließen kann. Und on top, noch nicht gesetzlich legitimiert und noch nicht verabschiedet, kommt dann ja noch diese 10 Euro mit der Frühstartrente dazu pro Monat, also 120 Euro im Jahr. Also das ist ein wirklich attraktives Förderregime. Und auch die, sagen wir mal, Begrenzung der Effektivkosten auf 1%,
Ja.
das ist natürlich schon eine ordentliche Herausforderung für uns. Es wurde ja auch schon kundgetan, dass wir da mit unserem Standardprodukt, für die diese Kostengrenze gilt, auch einen aktiven ETF dann anbieten werden. Weil das sich letztlich dann noch kostengünstiger gestalten lässt. Aber in Summe muss man sagen, ist das ein attraktives Förderregime, wo letztlich auch für jeden Bürger, denke ich, die Entscheidung sehr schnell sein wird, dass man dieses Altersvorsorgedepot in Anspruch nimmt oder respektive, das muss man natürlich schauen, auch in seinem alten Riester-Regime bleibt. Ich will das auch nicht unerwähnt lassen. Auch das war ein ganz wichtiger Aspekt in der politischen Arbeit, dass man dem Kunden, der jetzt vielleicht 40 Jahre in seiner Riester-Rente gespart hat, keine Unsicherheit
Ja.
aufbürdet und sagt, das ist jetzt weg. Ganz im Gegenteil, wir haben es geschafft, ein sogenanntes Grandfathering zu erzielen. Das heißt, das Förderregime für Riester-Kunden heute bleibt genauso bestehen bis zum Ende ihrer Laufzeit der Riester-Rente. Also es gibt überhaupt keinen Zwang, jetzt hier zu wechseln, wer da bleiben möchte. Und das kann unter bestimmten Herausforderungen und Annahmen ja auch sinnvoll sein. Sollte dann, muss dann da gar nicht wechseln. Ja, und da war die politische Diskussion vor einigen Jahren schon auch so teilweise, dass man gesagt hat, wir wollen das alles abschaffen. Es muss jeder zwangsweise ins neue Regime wechseln. Und da muss man sagen, haben die vielen Gespräche schon dazu beigetragen, dass man gesagt hat, also kannst du jetzt nicht hier, insgesamt haben wir, glaube ich, 16,8 Millionen Riester-Sparer in Deutschland, die Leute irgendwie verunsichern und sagen, dein Produkt ist jetzt weg. Und das hat die Politik schon verstanden. Also das ist jetzt optional
Ja.
noch dazugekommen.
Ja, zumal die Förderbedingungen ja auch unterschiedlich sind. Und da gibt es natürlich
Genau.
auch Personen, die in dem alten Modell noch besser fahren, als wenn sie jetzt ins neue Modell
Absolut.
switchen. Das ist auch die Aufgabe, mit der
Absolut.
wir uns jetzt beschäftigen, als
Genau.
Volksbank, weil wir einfach sagen, da müssen wir auch unsere Kunden sauber und anständig beraten. Also im Sinne von, was macht wirklich Sinn für den jeweiligen, wo zu bleiben, was zu überführen und wo hat der Kunde
Genau.
am Ende auch den höchsten Mehrwert, ja.
Genau. Und deswegen glaube ich, genau wie du sagst, Marc, dass das die Chance ist für uns, mit dem beratungsbasierten Modell vor Ort dem Bürger eine Ansprache zu bieten, weil das ist nicht einfach so mal per Klick-Klick,
Nee.
wie man es ja oft so meint im Internet von unseren Wettbewerbern. Die sind alle willkommen. Ich habe da gar keine Angst vor unseren Wettbewerbern, die da ja auch interessante Werbeträger für sich gewinnen. Keine Ahnung, was die da alle an Budgets aufrufen. Aber ich glaube, dass bei so einem Thema, weil es ja um langfristige Altersvorsorge geht, das Geld kann ja jetzt nicht nach einem Jahr oder zwei wieder abgezogen werden. Man begibt sich in dieses Regime hinein. Da werden Beratungsgespräche vonnöten sein. Und die sind auch sinnvoll, weil eben gerade wenn es ums Thema Kinder geht, junge Familien, die haben ja gar nicht die Zeit, und bevor die im Internet klick, klick was machen, sind im falschen System gefangen und merken dann 2 Jahre später, Mist, hätte ich es mal anders
Ja,
gemacht.
genau. Ja.
Lohnt sich genau bei dieser Entscheidung eben die Ruhe im Gespräch, vielleicht auch 2 Gespräche, und dann schläft man auch gut, wenn man die Entscheidung richtig getroffen hat. Und ich glaube, das wird uns einen großen Vorteil bringen als Primärbanken, als Genossenschaftsbanken hier, auch mit unserem Wertgerüst eben langfristig unterwegs zu sein, den Kunden an uns binden zu wollen, ihm eine wirklich tolle Dienstleistung anbieten zu wollen, helfen, wenn wir ihm
Ja,
da durch dieses immer noch vorhandene Dschungel, für den einen oder anderen ist das immer noch ein Dschungel, dann lesen die Leute 50% bis 360, 25 bis
hm,
180.
genau.
Das ist, was ist das jetzt? Da kommt man als Banker, für uns ist das jetzt verständlich, aber der Bürger, der vielleicht den ganzen Tag was anderes macht, als Altenpfleger arbeitet, als ich weiß nicht was, Kindergärtnerin, Lehrer, you name it, die Leute sind da nicht so mit vertraut und die brauchen das, glaube ich, auch. Das zeigt auch unsere Marktforschung.
Ja, das ist so. Und es ist ja auch, dass das alles auch nur erstmal eine Momentaufnahme ist und das Leben entwickelt sich. Und wenn ich überlege, wie wir bei Riester, was ja zu Beginn auch wirklich eine riesen tolle Dynamik hatte, aber später, als es mal darum ging, kann ich auch einen Teil für meinen Hausbau verwenden und wenn ja, wie? Wie wird es später im Alter besteuert? Das sind ja alles Fragen der Zukunft, aber darüber sollte man natürlich auch vorher mal sprechen. Weil je nachdem, wie sich das Leben verändern wird, muss auch die Flexibilität sein, das Produkt darauf anpassen zu können oder halt auch nicht, je nachdem. Aber da brauchst du im Grunde auch eine gescheite Beratung. Da bin ich ganz bei dir. Ja.
Genau. Und das hat sich halt beim Lobbying auch gezeigt. Ich meine, vielleicht kann man da noch kurz eine Sekunde drauf verwenden.
Ja.
Diese künstliche Simplifizierung von komplexen Prozessen, also allein das Zulageverfahren, das ja letztlich bei der Zertifizierungsstelle dann auch autorisiert werden muss, ist auch leichter geworden. Das ist auch noch ein Vorteil der Reform. Also das ist jetzt entbürokratisiert worden. Man wird das auch sehen in der Dokumentation dieser Thematik jetzt für uns in den Primärbanken. Also wird man nicht mehr irgendwie 50 Seiten ausfüllen müssen, sondern das muss einfacher gehen.
Ja.
Und damit haben wir auch mehr Zeit, den Kunden adäquater zu beraten, statt mit ihm 200 Seiten Anforderungskataloge durchzugehen. Und das hat die Politik schon verstanden. Und deswegen glaube ich, ja, kann man da guten Mutes jetzt sein. Das ist echt was Positives.
Was mich da mal interessiert, du hast ja viele Gespräche geführt mit Politik und mit verantwortlichen Personen. Welche Situationen gingen dir denn jetzt so im Nachhinein durch den Kopf, wo du sagst, oh ja, das war anstrengend, hat sich aber gelohnt oder war auch kurios und hat eine gewisse Wendung? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Also, wie gesagt, kurios war ja schon die Aussage eines damals noch Finanzministers, glaube ich, sparen besser mit dem Sparbuch. Da habe ich
Ja.
dann also gedacht, oh je, oh je, so viel zum
Oh
Thema
ja.
Finanzbildung. Aber interessant war zum Beispiel auch, waren verschiedene Gespräche, vielleicht jetzt weniger kurios, aber die zeigen, wie konstruktiv man auch mit der Politik reden kann, war die Frage mit dem Bundesfinanzministerium über die Thematik, wie erreichen wir alle Menschen, das Ziel ist ja politisch, möglichst viele Leute einzubeziehen in die Altersvorsorge. Und letztlich geht das natürlich politisch einfach, indem man einen Zwang vorgibt. Also der Staat zwingt einen. Und da habe ich ordnungspolitisch echt ein Problem damit. Also man muss es auch freiwillig hinbekommen. Und deswegen haben wir ja Wettbewerb und verschiedene Marktteilnehmer. Und da hat man schon ein offenes Ohr gefunden. Und da fand ich also toll persönlich, dass also auch über, sagen wir mal, politische Ansichten hinweg man letztlich dann auch pragmatisch teilweise in der Politik reagiert. Genauso unpragmatisch haben andere, aber auch haben wir Erfahrungen gemacht. Wir hatten einmal einen Minister, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber der hat sich um Arbeit und Soziales gekümmert. Und der hat da auch ein sehr spezielles Bild auf dieses Thema gehabt. Und wir haben ihm mal einen Brief geschickt. Damals noch der Aki Reinke als Vorstandsvorsitzender und ich haben ihm versucht zu erklären, also wie wir die Thematik sehen. Und wenn solche Briefe dann unbeantwortet bleiben, also nicht mal ein kurzes Schreiben, dann hat das mich schon auch extrem in der Hinsicht so ein bisschen frustriert, weil man sagt, also man kann ja den Dialog auch kontrovers führen. Aber so zum guten Ton gehört es halt auch, dass man sich dann als politischer Entscheider auch äußert, weil das ist Teil der demokratischen Aufgabe. Man kann ja sagen, ich teile Ihre Meinung nicht, aber dann überhaupt nicht zu antworten, war jetzt nicht so lustig. Und das zeigt dann auch auf, wo wir schnell wieder, sagen wir mal, in den Angriffsmodus gehen müssen und dann auch ein bisschen Druck aufbauen müssen. Ansonsten, da gibt es unendlich viele Beispiele, wo man, wo man auch kuriose Dinge erlebt. Also zum Beispiel die junge Gruppe. Das ist ja eine Gruppe von jungen Abgeordneten, die jetzt noch mal kurzfristig auch so ein bisschen rebelliert hat und gesagt hat, also bei dem Thema Altersvorsorge wollen wir schon mitreden. Wir sehen das und das Thema so. Und die haben ja, das wird man jetzt auch bei den großen Reformpaketen, die ja noch kommen, also Sozialreform, die Rentenreform steht ja auch noch aus, also gesetzliche und betriebliche haben wir noch gar nicht angesprochen. Diese Gruppe der jungen Abgeordneten, die hatten ja genau so viele Stimmen, dass die also letztlich die Regierung massiv unter Druck setzen können. Ich glaube, 13 Stimmen. Und das sind ja junge Leute, die der Johannes Winkel, der auch junge Unionsvorsitzender ist, anführt. Und diese Gruppe hat natürlich einen anderen Blick auf die Dinge als ein 60-Jähriger. Die schauen nämlich da drauf als Mensch, der in diesem Land noch 40, 50 Jahre leben möchte. Und eben nicht in so eine Situation kommen will, dass die Schulden, die umlagefinanzierte Rente letztlich alle Flexibilität in einem Haushalt auffrisst und der größte Posten perspektivisch nach vorne wird. Und das war echt lustig, weil an dem Morgen, wo wir uns mit dieser Gruppe zusammengesetzt haben, vor ein paar Monaten war das, kam dann nämlich auch ein Bericht in der Bild-Zeitung und da war dann für uns erkennbar, oh, es hängt jetzt hier auf einmal alles mit allem zusammen. Also die öffentliche Meinungsbildung mit der Politik und wir als Union Investment mittendrin. Also wir waren da wirklich federführend, muss man sagen, bei der Reform der privaten Altersvorsorge, haben uns da auch gegen große Verbände durchgesetzt, ja, die über viel mehr Mittel und viel mehr Menschen verfügen als wir, mein Team. Wir sind 5 Leute. Wir sind eine echt kleine Truppe. Natürlich hilft der Vorstand mit. Also das ist immer ein Team von Union Investment Leuten. Aber wir sind jetzt keine so große Lobbyorganisation wie andere Player, sondern wir sind klein und smart und kommen aus der Genossenschaftswelt. Und das hat uns dann wirklich bestärkt, so ein bisschen David gegen Goliath. Ja, wir haben es geschafft, da uns durchzusetzen. Ja.
Es ist ja auch so, die Politik tut ja auch gut daran, wenn Leute aus der Wirtschaft, die sich wirklich mit Marktgegebenheiten und mit dem Kapitalmarkt auskennen, auch hier ihre Expertise zur Verfügung stellen. Weil mit
Klar.
Verboten, da gibt es genug Beispiele seitens einer Regierung, wo das am Ende seltenst funktioniert, weil mit Gewalt durchdrücken kann man vieles, aber durch Überzeugung und Sinnhaftigkeit auf freiwilliger Basis die Menschen wirklich davon, jetzt nicht überreden, sondern wirklich überzeugen. Das ist ja ganz wichtig, dass das eine Sache sinnvoll und am Ende auch dann wertvoll ist. Das ist ja viel wichtiger. Jetzt vielleicht da noch die Frage, Stefan, wie schaffen wir es denn jetzt, dass dieses Thema, was jetzt wirklich in einer guten Reform gemündet hat, in die Gesellschaft mit einem positiven Mindset reinzubringen?
Also ich hatte es ja erwähnt, also das Thema wird von der Politik massiv unterstützt werden, es wird öffentlich werden. Man sieht es ja jetzt schon in der Tagesschau, in den Medien, in verschiedenen Zeitungen kommt das jetzt stärker. Und das kommt nicht, weil wir als Unternehmen das machen, sondern weil auch die Politik sagen möchte, guck mal, es gibt ja so ein allgemeines Politikbashing, die kriegen da nichts hin. Und das stimmt letztlich, wenn man im Detail mal hinschaut und von sich den populistischen Aussagen mal ein bisschen entfernt und mal ein bisschen Sachorientierung wieder Einzug walten lässt. In vielen Bereichen ist ja schon was passiert. Das dauert natürlich, ja. Eine Reform am 01.01.27, die macht jetzt nicht das Altersvorsorgeproblem am 01.01.2028
Ja,
weg.
klar.
Wir reden da über langfristige Themen. Und ich glaube, dass man einfach wieder so ein bisschen ins Normalmaß zurückkommen muss, Dinge langfristiger andenkt, sich nicht schnell von Emotionen entscheidend beeinflussen lässt, sondern sich wirklich in Ruhe überlegt, so wie du gesagt hast, wie möchte ich denn mein Leben aufbauen? Was sind meine Ziele? Und wie kann ich das mit meiner finanziellen Solidität am besten parken? Will ich mir mal ein Haus kaufen? Will ich mir eine Wohnung kaufen? Was habe ich für Bedürfnisse? Und das reflektierend führt dann auch zu der Entscheidung, wie man seine Altersvorsorge aufbaut. Und man wird viel sehen jetzt auch Kritik von Verbraucherschützern, so nach dem Motto, die Lobbyisten der Finanzindustrie haben sich hier durchgesetzt. Und da muss man einfach auch mal stark entgegentreten, weil die dieser ganze Prozess basiert ja auf transparenten Gesprächen. Da ist nichts im Hinterzimmer gelaufen. Das ist sowieso unser Ansatz bei Union Investment. Unsere Lobbyarbeit ist komplett transparent. Wir machen da nichts im Hinterzimmer. Wir nehmen auch keine riesigen Gelder in die Hand, um Personen da irgendwie abhängig zu machen, sondern wir haben da eine digitale Plattform sogar aufgebaut, 2016, die Finanzagenda, auf der wir das alles transparent machen, die Gespräche mit den Politikern. Und das ist nichts, was jetzt irgendwie verwerflich sein sollte, sondern es ist der Beitrag eines wirtschaftlich interessierten Unternehmens in Deutschland, langfristig an einem Problem mitzuarbeiten. Und wie kriegen wir das jetzt nach draußen? Ja gut, da haben wir alle eine Aufgabe. Also der Podcast, den wir beide jetzt machen, ist ja letztlich auch schon so ein Mittel. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns zuhören, die machen sich vielleicht jetzt zum ersten Mal mit dem Thema vertraut, hören das Thema Frühstartrente auch zum ersten Mal. Vielleicht gibt es dann bei euch in der Bank ein Angebot. Was ist das überhaupt? Man findet Webseiten bei der Union Investment. Also es fängt jetzt an, sich sozusagen in die Breite zu entwickeln. Und das Ganze wird politisch flankiert werden. Hm. Also wir werden da auch positive Stimmen hören. Und so kann sich dann halt ein Gesamtkonzept ergeben, würde ich sagen. Und das wird zum 1.1.27 hin sicherlich wirken. Und es wird natürlich auch der Wettbewerb einen Beitrag leisten, einen positiven. Weil es geht um wirklich viele Mittel, die neu verteilt werden, junge Kunden, die man gewinnen kann. Und da wird allein dieser Wettbewerb eben dafür sorgen, dass es ausreichend attraktive Informationen zu diesem Thema geben wird. Und es wird allenthalben erkennbar sein, von uns, von unseren Wettbewerbern. Hm. Und dann am Ende entscheidet sich halt, wer hat den besten Antritt, wer hat das beste Konzept.
Ja, genau.
Und wie gesagt, wir haben mit unserem Modell Beratung vor Ort hohe Integrität, glaube ich, da eine sehr gute Grundlage, um uns da zu positionieren. Ja. Und das ist einfach eine Riesenchance. Man muss es einfach oft genug sagen, ja. Das ist also kein Nischenthema mehr, sondern es ist ein Chancenthema.
Ja, und der gute Wettbewerb, so kann man es ja wirklich formulieren, der führt ja auch dazu, dass im Grunde sich mehr um das Kernproblem gekümmert wird. Weil das Kernproblem ist ja nicht nur, wer hat jetzt das bessere Produkt, sondern es geht ja vor allem mal darum, dass wir die Rentensituation und die Finanzsituation unserer Bürgerinnen und Bürger auf den nächsten Jahrzehnten in den Griff bekommen. Und dann da seinen Beitrag dazu zu leisten von allen Seiten, das ist dann natürlich das Wichtigste, ja.
Ja. Absolut.
Lass uns da mal auch einen kurzen Exkurs nochmal machen, weil wenn man jetzt mal so manche Stimmen einfängt, die sagen, oh ja, ETF reicht, alles andere ist zu teuer. Ich mach's mal ganz pauschal, ganz platt.
Ja.
Aber da wird auch nicht unterschieden, ist es jetzt ein aktives oder passiv gemanagtes Fondsmanagement. Vielleicht kannst du da mal noch einen kurzen Blick drauf werfen, warum das absolut Sinn macht.
Ja, also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die in dieser Konstruktion der privaten Altersvorsorge aktives Fondsmanagement unterstützen. Und das haben wir ja auch, wir haben ja auch eine Pressemitteilung rausgegeben, deutlich gemacht, dass wir in Summe ja 3 Produkte anbieten werden. Und wir werden im Standardprodukt natürlich, weil das hat einen bestimmten Rahmen, eben auch an der Kostenseite, werden wir einen aktiven F verwenden, weil letztlich der uns ermöglicht, auch kostenseitig diese Obergrenze dann entsprechend einzuhalten und auch im Wettbewerb zu überzeugen. Aber bei den anderen Varianten, einmal mit Garantie und einmal ohne, da werden wir natürlich auf aktive Fonds zurückgreifen. Und die haben auch verschiedene Vorteile, die wir übrigens auch in der Politik seit Jahren promoten und die auch wiederum ein bisschen zurückführen zu dem Thema deutsche Börse, ja, wo ich ja auch 15 Jahre unterwegs war. Also ein Vorteil bei aktiv gemanagten Fonds ist natürlich, dass das Risikomanagement letztlich einfacher macht. Also Chancen und Mehrertrag letztlich zu generieren, Outperformance zu erzeugen, das ist letztlich mit einem aktiven Fonds viel einfacher und auch sinnvoller möglich als mit einem ETF, der ja fest vorgegebene Anlagekriterien hat und der auch klar festlegt, wie viel Prozent von der Anlagesumme in welche Assets, Aktien fließt. Hinzu kommt, dass ein ETF, ich will ja jetzt gar kein ETF-Bashing betreiben, weil wir bieten ja auch einen aktiven ETF an, aber je mehr Geld standardisiert in ETFs angelegt wird, umso gefährlicher ist natürlich auch das Vertrauen, dass man einen attraktiven Preis für sein Produkt bekommt. Ja, weil die Preisbildung an den Börsen findet ja durch Erwartungsbildung statt. Und die ist natürlich anders, wenn da sagen wir mal, aktive Fondsmanager unterwegs sind. Die haben eine andere Einschätzung über die Zukunft der Geopolitik, über die wirtschaftliche Perspektive. Und wenn man so eine Art Gleichklang hat durch standardisierte große ETFs, MSCI World, keine Ahnung, dann ist dort natürlich auch eine, sagen wir mal, starke, herdenartige Marktbewegung nicht komplett auszuschließen, sage ich mal. Und das macht ETFs auch in einer gewissen Art und Weise gefährlich. Leider muss man sagen, ist so ein bisschen der Branche gelungen, die für ETFs steht. Das sind natürlich auch die Index-Provider, große Nutznießer, die nämlich riesige Lizenzgebühren kassieren dafür, dass sie diese ETFs ja auch dann konstruieren. Die haben so ein bisschen das geschafft zu sagen, ja, ETF ist eigentlich, das reicht für alle, das ist ein gutes Ding. Das mag für bestimmte Personengruppen gelten, aber eben wiederum da nicht für alle. Und man muss eben schauen, was möchte ich haben, wie möchte ich mich mein aufstellen. Ist es wirklich am Ende eine ja, 0-1-Entscheidung, auf aktives Management zu verzichten, oder gehe ich das doch lieber bewusst ein, indem ich sage, ah, da habe ich ein besseres Risikomanagement, jetzt in unserem Fall ja auch vielleicht eine Garantie. Das ist wieder Teil des Beratungsgesprächs. Aber wir haben das verstanden und wir wollen da auch dem Wettbewerb nicht hinten anstehen, und deswegen gibt es im Standardprodukt ja auch ein aktives ETF-Produkt von uns. Ja. Und damit können wir sicherlich im Wettbewerb gut bestehen. Und wenn man genau hinschaut bei ETFs, entstehen wirklich große, können auch Probleme, was Finanzkrisen so zum Beispiel, Auslöser von Finanzkrisen angeht, darlegen. Man hat ja auch letztlich als aktiver Investor immer noch die Chance, auch die Stimme bei den Hauptversammlungen zu erheben. Wir können Einfluss nehmen auf die Unternehmen in Bezug auf die Ausgestaltung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien. Also wir sind ja schon auch mit dem Unternehmen im Gespräch. Wir erfüllen damit ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Und der Kunde, der das wertschätzt und auch glaubt, dass das System besser ist, ist dann bei uns sicherlich besser aufgehoben als in einem reinen 0815 ETF. Und die Preisbildung ist, wie gesagt, eine andere. Man kriegt nicht immer den besten Preis als Kunde. Das fällt dann erstmal so gar nicht auf. Aber das sind halt die Details für die Kapitalmarkttheoretiker, die dann merken, oh, da war jetzt die Spanne zwischen Geldbrief eben dann doch ein bisschen größer, als sie vielleicht an einem normalen Fonds der Fall gewesen wäre. Ja.
Also wenn ich das alles mal für mich so als kleines Fazit schon mal zusammenziehe, dann ist die Kernbotschaft schon, sich jetzt mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Also
Absolut.
im Sinne von, wie sieht meine private Zukunft aus? Wie könnte die Altersvorsorge aussehen? Und, und. Dann nehme ich auch nochmal Bezug auf deine drei Säulen, die du vorhin angesprochen hast, weil interessant ist, wenn man mal sieht, wie viele Menschen in Deutschland, also von den Arbeitnehmern rein natürlich, was das Alterssegment betrifft, irgendeine Form der zusätzlichen Altersvorsorge betreiben, dann reden wir lediglich über 60%. Also wir sind noch nicht mal bei 2/3. Und heißt im Umkehrschluss, 40% sorgen aktuell gar nicht privat oder auch betrieblich fürs Alter vor. Und das sind natürlich schon alarmierende Zahlen, weil, wie wir alle wissen, ist die gesetzliche Rente nicht ausreichend. Andererseits, und das macht so ein Stück weit Mut bei dem Thema, 2025 hatten bereits rund 14 Millionen Deutsche Aktien oder Aktienfonds. Ein neuer Rekordwert. Also man sieht gerade diese Kapitalmarktgeschichte, die wächst und wächst. Also jetzt mit der Thematik auseinanderzusetzen und das Thema sauber aufzubauen für die Zukunft, für sich selbst und für die Familie, macht absolut Sinn.
Absolut. Also
Ja.
es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Der Staat unterstützt das. Das kann auch über das Thema private Altersvorsorge hinausgehen. Man kann ja auch noch zusätzlich zu den staatlich geförderten Produkten weitere Fonds abschließen, je nach finanzieller Situation und auch Konsumverhalten. Kann man ja auch außerhalb der staatlichen Altersvorsorge der Geförderten sich mit der Thematik noch auseinandersetzen. Das wäre natürlich das Premium-Thema jetzt sozusagen, weil eins ist klar, man kommt um das Thema einfach nicht mehr drum rum. Es gibt keinen Ausweg. Man muss privat vorsorgen. Letztlich kann der Staat die neuen Ansprüche, ich habe mir hier auch die Zahlen rausgesucht, 2024 sind die Geldleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, das waren 394,7 Milliarden Euro, die man da zugeschossen hat. Und das sind 51% mehr als vor 10 Jahren, als vor 2014. Und das steigt einfach permanent an. Und das ist ja Geld, das dann auch in anderen Sektoren fehlt. Also wir brauchen Geld jetzt ja in allen Bereichen für Rüstung, für Resilienzfinanzierung, für die ökologische Transformation. Und auch da spielt genau das private Kapital die entscheidende Rolle. Es wird nicht ausreichen, mit Staatsausgaben, und die ja dann wiederum durch Steuern finanziert werden müssen, eine Dynamik in Gang zu bringen, die es uns erlaubt, die wirtschaftliche Prosperität zu erlangen, die Deutschland in den letzten Jahrzehnten ja hatte. Und da spielt der Kapitalmarkt eine ganz entscheidende Rolle. Also privates mobilisiertes Kapital, ob das jetzt in der geförderten Altersvorsorge ist, aber in Summe sind es dann echt viele Milliarden, die fließen ja der Wirtschaft zu. Damit können Unternehmen Investitionen tätigen. Je nach Ausgestaltung, wir haben ja keine Garantieverpflichtung mehr, können wir auch in etwas riskantere Unternehmen investieren und damit natürlich auch als aktiver Fondsmanager Outperformance generieren. Man kann sich Alternative Investments teilweise vielleicht sogar beimischen. Wir können uns interessante Kapitalmarktoptionen ermöglichen und das hilft dann auch wiederum der Wirtschaft. Und das haben wir in den letzten Jahren halt nicht hinbekommen, weil wir eben zu lange vertraut haben, dass letztlich die wirtschaftliche Prosperität dafür sorgt, dass wir immer mehr Steuer umwandeln können und die Geldleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung damit subventionieren. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ein heutiger Rentner Angst haben muss, dass er seine Rente nicht mehr bezahlt bekommt. So dieses Thema Rente ist sicher, das wäre auch unfair. Aber man muss jetzt anfangen, weil es ist höchste Eisenbahn. Es ist 5 vor 12 und genau wie du sagst, es sollte eine möglichst 360-Grad- Betrachtung des Themas sein, ausgelöst durch das jetzige neue Thema Altersvorsorge. Also wirklich auch schon sich selbst fragen, habe ich vor, vielleicht in 5 Jahren eine Familie zu gründen? Dann ist nämlich, habe ich vor, Kinder zu bekommen? Dann ist das Thema nämlich Kinderförderung auf einmal relevant. Jetzt für einen 18-Jährigen, 19-Jährigen nicht. Aber wenn der 25 oder 30 ist, da gibt es ja noch eine Förderung für die Kinder und so weiter und so fort. Oder man wird darauf aufmerksam, dass der was man selber im Studium unterwegs ist und kriegt diese 200 Euro, das ist alles in Summe schon sehr, sehr attraktiv. Und das erfordert nur 360-Grad-Betrachtung und eben ein solides Gespräch mit einer Person, der man in dieser Sache halt vertraut. Weil das ist das Allerwichtigste.
Ja, und alleine, vielleicht das noch ergänzend, allein wenn man drauf schaut, der Bundeshaushalt und wie viel davon fließt denn jährlich in die, also Bundeszuschüsse, da reden wir über ein Viertel, also über rund 25% geht in die Rentengeschichte. Also wenn man da eins in eins zusammenzählt, dann ist eigentlich jedem klar, dass je länger der eigene Lebensweg noch bis zur Rente geht, umso
So
schwieriger
ist
wird die
es.
Situation, aus der Rente noch ausreichend Geldvermögen zu generieren, aus der gesetzlichen, um damit über die Runden zu kommen. Und das macht es auch erforderlich, ja.
Und es ist ja auch in der Hinsicht jetzt völlig frei von jeder politischen Einfärbung, weil das sind ganz simple Zahlen, die ja auf Basis der demografischen Entwicklung sich seit Jahrzehnten eigentlich zeigen. Wir haben als Union Investment mit unserem Altersvorsorgereport und verschiedenen Studien seit Jahren darauf hingewiesen, auch andere, auch die Deutsche Börse, auch das Deutsche Aktieninstitut, unser Fondsverband, der BVR. Aber letztlich hat es halt sehr lange gedauert bis zur Reform. Ich hatte ja erwähnt, es gab immer wieder Rückschritte. Jetzt haben wir sie. Es ist, sag mal, lieber spät als nie. Ich hätte mich persönlich gefreut, wenn wir das schon vor 10 Jahren hingekriegt hätten. Aber es ist ja auch dumm, immer wieder zurückzugucken.
Ja, klar.
Wir müssen das jetzt nehmen, diese Chance nehmen. Und es ist ja auch nicht verboten, sozusagen zusätzlich noch weiteres Kapital privat vorzusorgen. Das wird dann halt nicht mehr gefördert. Alles okay. Aber es gibt die Möglichkeiten, ja auch die Zuzahlung noch weiter zu steigern und dann von den Profiten der nachgelagerten Besteuerung vielleicht zu partizipieren. Das ist dann auszutarieren im Gespräch. Aber das ergibt dann ein Bild. Private Altersvorsorge, kapitalmarktorientiert, macht die Kapitalmärkte tiefer. Die Deutschen sparen so viel. Das ist auch bekannt. Wir sparen, wir sind Sparweltmeister. Ja? Allerdings halt auf die falsche Weise,
Tja.
muss man sagen, in gewissen Teilen. Und will ja jetzt gar nicht das klassische Sparverhalten komplett als absurd darlegen. Das hat auch seine Berechtigung und das ist auch in einer So einem Mix vielleicht ganz sinnvoll, aber wir brauchen genau, in Summe mehr Kapitalmarktorientierung.
Genau, der Mix macht es am Ende aus, genau. Und auch jeweils die Vorhaben und wann. Und genau, auch der Anlagehorizont spielt natürlich immer eine große Rolle.
Ganz genau.
Aber jetzt gerade bei den Altersvorsorgethemen haben wir ja Langfristigkeit und gerade das spricht dafür, am Kapitalmarkt sich zu engagieren. Ja.
Genau. Ja, also das ist, wie gesagt, eine Chance. Ich freue mich auch, dass du bist ja auch der Erste, der dazu einen Podcast mit mir macht. Also das finde ich auch toll, dass sich sozusagen jetzt die Primärbanken da stark auch beginnen zu interessieren. Mhm. Wie ist das denn gekommen? Und was können wir jetzt gemeinsam tun? Und ich kann da, muss man auch mal freundlicherweise jetzt sagen, ist auch unsere Aufgabe der Politik jetzt ein bisschen Danke zu sagen. Weil es ist ein großer Schritt, der noch nicht ausreichend gewürdigt wird in der Öffentlichkeit. Mhm. Wir reden viel über fehlende Kommunikation oder falsche Kommunikation. Aber wenn wir uns mal ein bisschen entspannen von populistischen Aussagen, wie ich meine, zurücktreten, kann man sagen, bei ruhiger Analyse, dass dieses Altersvorsorgereformgesetz ein Meilenstein ist, der die verschiedenen Interessen, die vorherrschen, gut ausgeglichen hat. Sowohl die für Geringverdiener als auch die Familien und etc. pp. Und ich hoffe, dass wir eine hohe Durchdringung in der Bevölkerung erreichen werden, dass möglichst viele Menschen sich berufen fühlen, das abzuschließen. Und wir können da ja auch konstant dran weiterarbeiten. Mhm. Weil da ist auch politisch vorgesehen, bei der Frühstartrente zum Beispiel, jemand, der eben es aus bestimmten Dingen vergisst, seinem Kind, das 6 Jahre anspruchsberechtigt wäre, dann für 10 € im Monat das Geld abzurufen. Das Geld ist nicht weg. Das hat der Staat sich echt gut überlegt. Das Geld wird dann bei der Bundesbank in so einem Konto geparkt. Mhm. Kein individuelles, aber so ein Gesamtkonto. Und dann kann das Kind auch mit 9 Jahren noch, wenn es vielleicht Kommunion hat oder ich weiß nicht, irgendwie sein Kommuniongeld anlegen will, in der Bank beratend auf diese 3 Jahre zurückgreifen. Mhm. Das Geld wird also vom Staat vorgehalten, wie aus so einem Barbuch, nenne ich es jetzt mal. Es wird, glaube ich, auch verzinst, das weiß ich jetzt noch nicht genau, von der Bundesbank. Aber die Möglichkeit sozusagen, alle da reinzuholen, die ist für die nächsten Jahre gegeben. Das ist jetzt nicht so ein Einmaleffekt, der da im Januar Riesenfeuerwerk und so weiter, sondern das ist kontinuierliche Arbeit von uns mit den Kunden. Und jedes Jahr auch neu gucken, gibt es wieder neue Gruppen, die dazugehören. Haben denn wirklich alle das abgerufen? Und das ist eben genau unsere Aufgabe, die wir dann haben, weil das ist nicht schnell, klick, klick machbar. Ja, das ist bei Altersvorsorge, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Ja, und die entwickelt sich weiter, genauso wie sich das Leben ja auch weiterentwickelt. Und das ist das Wichtige dabei. Und das war damals bei Riester übrigens ja auch. Der Start von Riester, wenn man mal zurücküberlegt, eine gute Sache, eine tolle Sache mit der Förderung und, was da alles damals auf die Beine gestellt wurde und für die damalige Zeit genau das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Und jetzt gilt es einfach, das Thema der heutigen Zeit anzupassen, auch der heutigen Kapitalmarktanlage. Und wenn die Vergangenheit ja eins gezeigt hat, dann, dass gute Dinge sich durchsetzen. Und da bleiben wir natürlich auch hier am Ball und werden das entsprechend positiv mit begleiten.
Und wir Lobbyisten haben endlich nach 10 Jahren, obwohl wir ja keinen so guten Ruf haben manchmal, in konstruktiven Gesprächen transparent mit der Politik gezeigt, was möglich ist. Und die brauchen auch den Input von uns, weil ein Politiker im Bundestag hat ja ganz viele Themen zu verantworten. Und die brauchen auch verlässliche Gesprächspartner, die eben auch über Jahre oder jetzt in meinem Fall, ich mache das jetzt seit über 25 Jahren, so integer sind, eine so hohe Integrität haben, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir ihnen die Wahrheit erzählen. Ja, also das ist ganz wichtig. Wenn man Lobbying betreibt, so nach dem Motto, naja, ich muss die Leute da so halb auf meine Seite ziehen mit irgendwelchen komischen Sachen, das gibt es vielleicht auch in Berlin, weiß ich nicht. Wir haben uns entschieden, das so auf gar keinen Fall zu machen. Und dann kann man auch dort als integrer Gesprächspartner angesehen werden. Und so ist die Union Investment zu einer Marke geworden, die schon beim Thema Altersvorsorge politisch ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt dieses Altersvorsorgereformgesetz so haben, wie wir es jetzt haben. Ja.
Das ist ein tolles Schlusswort, lieber Stefan. Klasse. Also ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für das hochinteressante Gespräch, was jetzt gerade da aktuell in der Politik zum Thema Altersvorsorge passiert ist. Auch mal so den Blick als Lobbyist zu zeigen, nicht nur die landläufige Meinung, die man so überall kennt, sondern auch wirklich mal zu sagen, was dahinter steckt, wenn man das so macht, damit das auch einen Sinn hat. Und das habt ihr dann an der Stelle gut gezeigt und im Grunde, wie man das zu betrachten hat. Und vor allem, was die nächsten Monate jetzt passiert und auch passieren muss, an Aufklärungsarbeit und Wertschöpfungskette bis hin zur Erklärung, warum macht das Sinn und sich jetzt einfach mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Genau.
Stefan,
genau.
Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wir werden an dem Thema weiterarbeiten und schauen, was da kommt. Und natürlich für dich alles Gute und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
Ja, danke Marc, danke für die Zeit. Ich freue mich. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.